Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Roderick Siemerödis.
Geschwister, während Sie vielleicht noch über die Predigten nachdenken, die Sie am Laubhüttenfest gehört haben, Tag für Tag, für 8 Tage und die Atmosphäre, die es dort gab, und ich hoffe, wir lassen einsinken, was dort gesagt wurde, ich glaube, die meisten von uns erkennen, dass wir insgesamt, es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber insgesamt müssen wir dieses Buch, die Bibel, viel mehr studieren. Wir müssen uns von Christus ernähren und den Sinn Gottes haben. Gottes Sinn in unserem Sinn, Tag für Tag. Und ich hoffe, wir können uns 30 Minuten bis zu einer Stunde Zeit lassen jeden Tag. Viele sitzen 2 oder mehr Stunden vor dem Fernseher täglich und sie können vielleicht 1 Stunde davon abzweigen und die Bibel lesen. Ich glaube, es hat noch niemand einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen, weil er zu viel in der Bibel studiert hat. Das habe ich fast noch nie gehört. So denke ich, dass das viel besser wäre. Studieren wir dieses Buch viel mehr und denken wir wirklich darüber nach, was dort gesagt wird. Lesen Sie es nicht nur, sondern denken Sie wirklich darüber nach, meditieren Sie darüber. Dies sagte der Apostel Paulus hier zu diesen Leuten, und dieses Prinzip lässt sich immer anwenden, auch auf mich, so können Sie sich sagen. Wenn ich darüber lese, wie Abraham seine 318 zum Kampf bereiten jungen Männer zusammenrief, das war die Zeit im Alten Testament, wo Gott Kriege erlaubt hat, er war in seiner Zeit ein Multimillionär, wenn man sich das überlegt. Er hatte 318 zum Kampf bereite junge Männer, zusätzlich zu den jüngeren und den alten Männern, die nicht in den Krieg ziehen konnten, und zusätzlich all den Frauen dabei. Und so musste er etwa 1000 oder 1500 Leute in seinem Familienclan gehabt haben. Er war ein großer Mann des Ostens, und wenn Sie seine Geschichten lesen, dann denke ich, ist es eine gute Sache, sich in seine Lage zu versetzen. Wie Abraham dies und jenes getan hat, und als Abraham gesagt wurde, steh morgen früh auf und geh dort hinaus und opfere deinen Sohn. Und Abraham hat gesagt, jawohl, und ging am nächsten Tag los, um das zu tun. Er wollte nicht diskutieren, aber natürlich wusste er auch, dass es Gott war, der zu ihm gesprochen hatte. Ich möchte keine Stimme in der Nacht hören oder dass Sie irgendeine Stimme in der Nacht hören, die Ihnen sagt, Sie sollen etwas Komisches tun. Wie ich schon mal gesagt habe, er kannte diese Stimme. Er kannte diese Persönlichkeit. Und er hatte getan, was immer Gott gesagt hatte. Und wir müssten auch eine solche Einstellung haben. Lassen Sie Gottes Wort in sich eindringen. Meditieren Sie darüber. Ernähren Sie sich von Christus. Und dann gehen Sie auf die Knie und beten von ganzem Herzen, Gott, bitte hilf mir, Jesus Christus zu reflektieren. Und wir müssen alle darüber nachdenken, wie man das tut. Wie ich auch am Laubhüttenfest gesagt habe, wir müssen lernen zu denken, wie Gott denkt. Wir müssen lernen zu fühlen, wie Gott fühlt. Und wir müssen wollen, was Gott will. Darüber müssen wir nachdenken, in jeder Phase unseres Lebens. Und viele von uns möchten geheilt werden und müssen geheilt werden, aber wenn Gott manche von uns nicht heilt in dieser Zeit oder manche von uns, die älter sind, sterben lässt, wenn es für das Werk besser ist, dann sollte ich sagen, gut Gott, du hast mir bereits 10 Jahre mehr gegeben, als König David je hatte. Und ich kann nicht sagen, Gott, du musst mich am Leben erhalten, sonst passiert was. Gott muss mich nicht am Leben erhalten, egal was passiert. Und er muss auch Sie nicht am Leben erhalten, egal was passiert. Gott kann mit uns auf eine Weise umgehen, die uns Lektionen lehrt für alle Ewigkeit. Und wenn Gott für uns eine Realität ist, dann werden wir das erkennen und verstehen. Und wir werden lernen, zu erkennen, wie Gott mit Abraham umgegangen ist und mit Isaak und Jakob und Mose und Daniel und den Propheten bis hin zu Jesus Christus, Petrus, Jakobus, Johannes und später den Apostel Paulus und mit der gesamten Kirche im Lauf der Jahrhunderte. Über Polycarp, über Polykrates, durch das Mittelalter hindurch, bis in unsere Zeit. Es gab immer glaubenstreue Männer und Frauen, die die Kirche weitergebracht haben. Manche wurden gefoltert und manche starben den Märtyrertod. Aber Gott muss für uns eine Realität sein. Und so müssen wir Gott darum bitten im Gebet, dass er uns gebraucht und ermächtigt als seine Gemeinde, dass er uns hilft, einen Einfluss zu haben auf diese kranke Welt. Diese Welt da draußen weiß immer noch nicht, dass wir existieren, und so muss Gott uns eines Tages diesen Einfluss geben. Wenn wir es nicht tun, dann wird es jemand anderes tun. Er kann auch Felsen erheben, um sein Werk zu tun. Aber ich habe nie erlebt, dass er Felsen dafür erweckt, wenn er eine Gemeinde voller Leute hat, die das tun wollen und die grundsätzlich auf seinen Wegen wandeln. Das tut er dann nicht. Beten Sie also zu Gott, dass er seinen Heiligen Geist ausgießt. Und dann, Geschwister, der 4. Schlüssel, den ich so oft erwähnt habe, ist Fasten. Viele von uns fasten nicht, weil wir nicht fasten wollen. Aber lernen Sie, diese Frucht des Heiligen Geistes der Selbstkontrolle zu nutzen. Es geht um Selbstkontrolle, und wenn Sie lernen zu fasten, etwa einmal im Monat, manche können vielleicht etwas öfter fasten, andere weniger oft, wenn sie starke gesundheitliche Probleme haben, aber sie sollten lernen, regelmäßig zu fasten. Nicht nur am Versöhnungstag, es sei denn, sie haben wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme, die das Fasten zu einer Gefahr für ihre Gesundheit machen würden. Aber ich bin schon 80 Jahre alt und hatte 2 oder 3 Schlaganfälle und ich versuche etwa einmal im Monat zu fasten. Manchmal sind es 2-mal im Monat, manchmal überspringe ich einen Monat, aber im Durchschnitt etwa einmal im Monat faste ich. Und ich habe herausgefunden, dass mich das noch nicht umgebracht hat. Seit 80 Jahren hat mich das noch nicht umgebracht. Aber natürlich habe ich auch nicht angefangen mit Fasten, bis ich 19 Jahre alt war. Auf jeden Fall tötet es Sie nicht, wenn Sie fasten. Und es hilft Ihnen vielleicht sogar, länger zu leben. Sie denken vielleicht, Sie sterben dabei, aber Sie werden es nicht. Essen Sie einfach nichts und beten Sie zu Gott, studieren Sie die Bibel und ernähren Sie sich von Gottes Wort. Und versuchen Sie, Gott näher zu kommen, mit Ihrem ganzen Wesen. Und dann ist der 5. Schlüssel natürlich, Gottes Geist wirklich anzuwenden. Gebrauchen Sie den Heiligen Geist. Jeden Tag, jede Stunde Ihres Lebens, indem Sie dienen. Gebrauchen Sie also alle diese Schlüssel viel mehr und setzen Sie so in die Tat um, was Sie am Laubhüttenfest gehört haben. Das müssen wir tun. Und wir müssen darin wachsen und einen viel größeren Einfluss auf diese Welt haben. Das müssen wir. Das ist die Kirche des lebendigen Gottes. Und Gott will, dass wir einen Einfluss ausüben auf diese Welt. Die Zeit nähert sich, wenn Satan falsche Prediger mit Macht versehen wird, um große Wunder und Lügenzeichen zu vollbringen. Und er wird verursachen, dass dieser große, letzte falsche Prophet, lesen Sie es in Offenbarung 13, Vers 13, wenn Sie es nicht kennen, zweimal die Nummer 13, Offenbarung 13, Vers 13, der große falsche Prophet wird Feuer vom Himmel fallen lassen in unserer Zeit. Oder zumindest in der Zeit der jüngeren Leute von Ihnen, wenn Sie lange genug leben und nicht aus irgendeinem Grund vor Ihrer Zeit sterben. Das wird eine sehr aufregende Zeit werden. Es wird immer mehr falsche Wunder geben. Und das weist darauf hin, wie es in der Bibel öfters heißt, immer wenn Gott erlaubte, dass falsche Prediger Lügenzeichen vollbringen und irreführende Wunder, durchgeführt durch falsche Propheten, wie die Priester des Pharaos zum Beispiel, dann haben Gottesdiener immer größere Wunder getan. Lesen Sie es in Ihrer Bibel. Es gibt in der ganzen Bibel Beispiele dafür. Was ist also der Schlüssel? Was ist die eine Schlüsselgabe, die uns die Macht geben kann und uns helfen kann, die Menschen wach zu rütteln und zu zeigen, wo Gottes wahre Kirche ist, wo Gottes wahre Diener wirken? Welche andere Gabe kann das besser, wenn Sie es so bedenken? Sicherlich brauchen wir mehr Liebe und Liebe steht hinter allem, aber das kann man nicht notwendigerweise sehen, wenn man fleischlich gesinnt ist. Wir brauchen natürlich auch viel mehr Freude und Frieden und brauchen all diese anderen Dinge. Aber was ist der eine Schlüssel, den die Bibel beschreibt, der uns über die Masse erheben würde und den Menschen helfen würde zu erkennen, wo Gott wirkt? Darüber müssen wir nachdenken. Was würde Gott mehr zu einer Realität machen und Gott mehr preisen vor den Menschen in dieser Welt, wenn sie darüber hören von Gottesdienern? Und was würde auch die Kirchenmitglieder überall auf der Welt wirklich inspirieren? Was würde zeigen, wo Gott wirkt? Mehr als die meisten anderen Dinge, die Ihnen in den Sinn kommen können. Besonders wenn man bedenkt, dass die Menschen in der Welt fleischlich gesinnt sind, die also nicht notwendigerweise geistliche Konzepte verstehen. Denken Sie darüber nach, was das ursprüngliche Christentum tat. Wir werden demnächst den Titel unserer Broschüre »Das apostolische Christentum wiederherstellen« ändern, wenn wir die restlichen gedruckten Exemplare verschickt haben, und wir werden sie nennen »Das ursprüngliche Christentum wiederherstellen«, weil apostolisches Christentum bei manchen einen falschen Eindruck hinterlässt. Wir müssen also zurückkehren zum ursprünglichen Christentum, und das ist ein Hauptthema dieses Werkes, dass wir zurückkehren zum ursprünglichen Christentum. Was haben Jesus und die Apostel getan, was sie aus der Masse hervorhob? Welche Schlüsselgabe hatten sie, die gezeigt hat, wo Christus wirkte und wo Gott in der frühen Kirche wirkte, mehr als jede andere Gabe? Was sagt die Bibel über einen untrennbaren Teil des Predigens des Evangeliums immer wieder in der Bibel? Die meisten von Ihnen wissen jetzt, worauf ich hinaus will, aber schlagen wir zuerst auf, zum Beginn des Wirkens Jesu Christi, schlagen Sie auf Matthäus Kapitel 4, Geschwister. Matthäus Kapitel 4, und hier lesen wir direkt vor dem Beginn der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 4 und Vers 23, dort zeigt es den Anfang des Wirkens Christi. Matthäus 4, Vers 23, und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Er predigte ständig vom kommenden Reich Gottes, von der Regierung Gottes auf Erden und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das nächste, was er tat, war zu heilen. Alle Krankheiten, und Sie sagen vielleicht, oh, und was ist mit AIDS oder ähnlich schlimmen Krankheiten? Glauben Sie, Gott ist beeindruckt von solchen Krankheiten? Gott ist nicht davon beeindruckt. Für ihn macht es keinen Unterschied. Gott ist Gott. Und was ist mit den anderen sogenannten unheilbaren Krankheiten? Für Gott ist nichts unmöglich. Er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das hat er getan. Und das war der Beginn seines Wirkens. Er gab dieses Beispiel. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet. Und Besessene, und oft war das Heil von Krankheiten verbunden mit dem Austreiben von Dämonen. Das war das andere, was die getan haben. Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Er heilte sie alle. Denn er war Gott im Fleisch. Und er hatte vollkommenen Glauben. Wir haben keinen vollkommenen Glauben. Und wir wissen das. Aber das hat Jesus Christus getan. Und Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für alle Ewigkeit. So denkt er, so ist er. Lesen wir also weiter und sehen wir, was er getan hat und was die Apostel getan haben. Und versuchen wir zu lernen, was das für uns bedeutet. Schlagen Sie bitte nun auf Kapitel 8. Kapitel 5, 6 und 7 von Matthäus sind die Bergpredigt. Und so schlagen wir nun auf Matthäus Kapitel 8 und lesen wir weiter die Geschichte vom Beginn seines Wirkens. Nach dieser wunderbaren, grundlegenden Predigt, die wir oft Bergpredigt nennen. In Matthäus Kapitel 8 und Vers 1 heißt es, als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und zur damaligen Zeit war Lepra, der Aussatz, eine sogenannte unheilbare Krankheit. Sie hatten keine Möglichkeit, Lepra zu heilen. Hatte Jesus die Möglichkeit, ihn zu heilen? Natürlich. Und Jesus sprach zu ihm, ich will's tun. Und er streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und oftmals hat Christus sofort geheilt. Und er sagte zu ihm, er soll sich den Priestern zeigen und so weiter. Und dann kommt ein Zenturion, ein Hauptmann, und hat zu ihm gesagt, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht, der gelähmt zu Hause ist und wirklich krank ist, geheilt. Und als Jesus das hörte, wunderte er sich und sagte, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Dieser römische Hauptmann von 100 Soldaten war sicherlich sehr überzeugend in seiner Erklärung. Und ich erinnere mich, als ich in Rom war, das erste Mal war 1954, dort gingen wir zwischen den ganzen Kathedralen hin und her, als Touristen, und diese amerikanische Frau sagte, oh Gertrud, es ist so schön, in dieser Marienkathedrale zu sein. Und der Touristenführer nebenan, der Italiener, erklärte seiner Gruppe von der Kathedrale Santa Maria Maggiore. Und das klang viel wichtiger. So kann ich mir vorstellen, wie dieser italienische Hauptmann damals gesagt hat, sprich du nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und Jesus erkannte, okay, dieser Mann glaubt. Der Ton seiner Stimme, die Art, wie er es sagte, er glaubte es. Und Jesus war sehr bewegt davon und sagte, ich habe nicht mal in Israel solchen Glauben gefunden. Und er sagte, viele werden kommen von Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Es werden nicht nur die Juden sein, sondern auch die Italiener, die Deutschen, die Franzosen, die Spanier und alle. Von überall werden sie kommen und im Reich Gottes sitzen. Vers 12, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Die Juden, die so selbstgerecht waren zu jener Zeit, sie werden hinausgestoßen in die Finsternis. Wir wissen, dass sie später eine wirkliche Chance haben, beim Gericht des großen weißen Throns, aber vorerst waren sie hinausgestoßen. Und so sprach er zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dein Knecht wird geheilt sein. Vers 14, und Jesus kam dann zum Haus des Petrus, und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Nun, Petrus war angeblich der erste Papst, und die Päpste sollen nicht verheiratet sein. Aber Petrus hatte eine Schwiegermutter. Er war also verheiratet. Und natürlich wird diese Lehre, diese Idee, nicht heiraten zu dürfen, in 1. Timotheus Kapitel 4 eine teuflische Lehre genannt. Auf jeden Fall hatte Petrus eine Schwiegermutter und Jesus ergriff ihre Hand und das Fieber verließ sie. Sie stand auf und diente ihm. Vers 16, am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. So heilte Jesus hier alle, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Und Geschwister, ich könnte eine ganze Predigt über diesen Aspekt geben, was ich ab und zu schon getan habe. Denken Sie daran, wenn wir das Passa nehmen, dieses gebrochene Brot symbolisiert den gebrochenen Leib Christi für unsere Heilung. Das sollten wir nie vergessen. Wenn Sie zum Passa kommen und dort wird zuerst Brot gebrochen, das Brot kommt zuerst, weil Jesus zuerst geschlagen wurde, in den frühen Morgenstunden, und dann etwa um 9 Uhr wurde er herausgebracht, um gekreuzigt zu werden. Und er hing am Kreuz von etwa 9 Uhr bis 15 Uhr. Aber sein Leib wurde zerfetzt durch dieses schreckliche Auspeitschen, von dem Sie lesen können, und Jesus übernahm die Strafe für unsere physischen Sünden in dieser Weise, und er bezahlte für sie, ebenso wie er für unsere geistlichen Sünden bezahlte, indem er sein Blut vergießen ließ. So können wir geheilt werden. Und ich weiche noch einmal etwas ab, wie ich es vielleicht öfters mache in dieser Predigt, aber Dr. Winnell gab eine sehr gute Predigt vor ein paar Monaten über die Gesetze der Gesundheit. Und Geschwister, Sie sollten nicht erwarten, dass Gott ständig jede kleine Erkältung auf übernatürliche Weise heilt. Oder wenn Sie sich in den Finger schneiden oder etwas Törichtes tun, dann sollten Sie nicht erwarten, dass sofort ein großes Wunder geschieht und Sie auf übernatürliche Weise geheilt werden. Nur weil Sie nicht auf sich selbst aufgepasst haben. Sie sollen auf sich selbst aufpassen. Sie sollten versuchen, nicht die physischen Gesetze zu brechen, die Gott eingesetzt hat, die Gesetze blühender Gesundheit. Sorgen Sie für sich selbst, tun Sie Ihren Teil. Aber wenn Sie durch einen Unfall stürzen und sich verletzen, wenn ein Unfall passiert und Sie sich wirklich schwer verletzen, wie ich kürzlich meine linke Hand verletzt habe, weil durch den Schlaganfall eine Spastik hereinkommt, ich tue das auch nicht, dass ich bei jedem kleinen Kratzer sage, Gott heile mich. Aber wenn etwas Ernsthaftes passiert, dann bitte ich Gott, dass er es heilt. Aber wenn wir Gott anflehen und erwarten, dass er uns heilt, wenn etwas Ernsthaftes passiert, dann sollten wir ihn anflehen. Ich habe früher sehr viel Eiscreme gegessen und ich liebe Eiscreme. Und ich habe Eiscreme etwa 4, 5 oder 6 Mal pro Abend, pro Woche gegessen. Nein, ich habe es nicht jede Nacht getan, aber 4 bis 6 Mal pro Woche, weil ich einfach Eiscreme so gemocht habe. Und weil das Wetter in Missouri etwas feucht ist, bekam ich oft dann eine verstopfte Nase. Und selbst in Kalifornien war das noch ein Problem für mich. Und ich musste lernen, vorsichtiger zu sein, weil es immer wieder auftrat. Aber ich bat Gott nicht deswegen, mich zu heilen. Ich konnte nicht erwarten, dass Gott mich heilt und ich esse weiterhin immer Eiscreme. Ich konnte nicht immer weiter Eiscreme essen und erwarten, dass Gott das Opfer Jesu Christi anwendet, um mich von den Folgen zu heilen. Das wäre töricht, weil es nur geschehen würde wegen meiner eigenen Torheit und Uneinsichtigkeit. Das sollten wir nicht tun. Aber wenn etwas Ernsthaftes passiert, etwas, das geheilt werden muss, dann können Sie und sollten Sie zu Gott kommen und Gott bitten, auf übernatürliche Weise einzugreifen. Und für diejenigen von Ihnen, die neu in der Kirche sind und diejenigen, die das später aufgezeichnet hören, es hat mich inspiriert, wir waren vor einigen Jahren in Kapstadt, Südafrika, und dort wurden regelmäßig unsere Predigten gespielt. Und auch in anderen Orten, weil es dort nicht viele Prediger gibt, und so erlauben die örtlichen Ältesten, dass die CDs öfters gespielt werden, denn sie wollen nicht 3 oder 4 Mal pro Monat selbst predigen. Und dasselbe haben wir gesehen in Perth in Australien, ganz am anderen Ende, am Ende von Australien, was auch am Ende der Welt sozusagen ist. Aus unserer Sicht ist das so weit entfernt, wie es nur sein kann, am anderen Ende der Erde. Und sie hören unsere Predigten. Das war eine sehr schöne Versammlungshalle dort, und diese Leute hörten unsere Predigten, jeden Sabbat. Und so können wir diesen Leuten auch helfen. Und ich sende Ihnen herzliche Grüße, Ihnen Geschwistern in Kapstadt und in Perth und überall anderswo. Wir freuen uns, dass Sie auch diese Predigten anhören. Auf jeden Fall, als Kirche sagen wir nicht, gehen Sie niemals zu einem Doktor. Es ist nicht falsch, zu einem Arzt zu gehen, um sich untersuchen zu lassen und herauszufinden, was man hat. Und es gibt Dinge, die ein Arzt tun kann. Und jeder von Ihnen muss für sich selbst entscheiden, wie weit Sie dabei gehen. Aber Sie sollten nicht Ihr volles Vertrauen auf die Ärzte setzen. Intelligente Ärzte sagen das auch selbst. Das habe ich auch gehört. Die Ärzte wissen es selbst. Wie ich auch zu Beginn der Broschüre über göttliche Heilungen sage, wo eine junge Ärztin gerade den Abschluss bei einer Medizinhochschule machte, am Ende ihres Studiums hielt der Dekan dieser Hochschule eine Ansprache an die Absolventen und er sagte, die Hälfte dessen, was wir ihnen hier beibringen, ist falsch. Aber er sagte auch, leider wissen wir nicht, welche Hälfte. Und so verstehen sie diese Dinge und so heißt es, dass sie Medizin praktizieren. Sie üben sich auf dem Gebiet der Medizin. Als ich aufwuchs, erinnere ich mich, dass meine Mutter viele Magazine gelesen hat. Manche der medizinischen Artikel darin beschrieben, wie es falsch sei, für eine Mutter ihr Baby selbst zu stillen. Und es wäre besser, wenn sie diese Fertignahrung geben würden. Und jetzt sagt man, nein, die Muttermilch ist das Allerbeste. Und der Schöpfer, sie sagen es nicht auf diese Weise, aber wir wissen, der Schöpfer hat es so eingerichtet, dass die Muttermilch das Beste ist für das Kind dieser Mutter. Und ihre Milch in ihrem Körper produziert, so hat es Gott eingerichtet, nicht die Milch einer anderen Mutter, sondern die Milch der eigenen Mutter ist das Beste für das Baby. Klingt das seltsam? Natürlich nicht. Das ist sehr logisch, wenn man an einen realen Gott glaubt, der uns nach seinem Bild geschaffen hat. Aber sie taten das nicht. Und bis vor wenigen Jahren konnte man Artikel finden, die erklärten, dass die Praxis der Beschneidung etwas Barbarisches sei. Und man schneidet an einem kleinen Jungen rum und seine Vorhaut wird abgeschnitten und das Baby schreit und ist das nicht schrecklich? Das ist barbarisch. Aber jetzt wird Beschneidung immer mehr praktiziert, auf der ganzen Welt. Und in vielen Nationen werden sogar nationale Kampagnen durchgeführt in Afrika, weil sie herausgefunden haben, dass viele geschlechtlich übertragbare Krankheiten, von denen es sehr viele dort gibt, vermieden werden, wenn der Mann beschnitten ist. Und die weiblichen Partner bekommen auch sehr viel weniger geschlechtlich übertragbare Krankheiten. Das hat Millionen von Leben gerettet. Millionen von Leben. Allein diese kleine Sache zu tun, die sich in den Satzungen Gottes befindet. Wie die Broschüre keine dieser Erkrankungen von Dr. Mendelssohn beschrieben hat, ist nun die Wissenschaft 3500 Jahre später auch dahinter gekommen, was Mose und Abraham schon praktiziert hatten. Und es wurde geschätzt, dass es etwa 3500 Jahre her ist. Und nun beginnt man, diese Dinge erklären zu können. Aber der Schöpfer wusste es die ganze Zeit. Es gibt also Dinge, die Ärzte nicht tun sollten. Und viele dieser starken Tabletten, praktisch alle Tabletten, haben Nebenwirkungen. Und ich hoffe, Sie wissen das. Praktisch jede einzelne Tablette auf der Welt hat eine Nebenwirkung. Es sind nicht immer schlechte Nebenwirkungen. Manchmal ist die gute Wirkung besser als die schlechte Nebenwirkung. Aber Sie müssen sehr vorsichtig sein. Aber über all das hinaus, merken Sie sich das, über all das hinaus, was die Menschen tun können, kann Gott eingreifen, hat eingegriffen und greift immer ein. Es ist nicht falsch, dass sie gewisse Dinge tun, aber sie sollten nicht ihre Hoffnung darauf als letzte Antwort sehen. Sie müssen sich an Gott wenden. Dass dieses Buch, die Bibel, durch ihren Sinn pulsiert, sodass sie einen gewissen Grad an Glauben bekommen, dass sie wissen, dass Gott eingreift. Und wenn sie all diese Tabletten einnehmen und immer Fernsehen schauen, dort gibt es eine Tablette zum Aufwachen, eine Tablette zum Einschlafen, eine Tablette gegen Kopfweh, eine Tablette gegen Fieber, eine Tablette für dies und jenes. Sie wissen, was ich meine. Ihr Sinn konzentriert sich dann ganz auf dieses Zeug und dann kann Ihr Sinn nicht auf Gott gerichtet sein, wenn Ihr Sinn mit all diesen Dingen angefüllt ist. Das geht einfach nicht. Dann zerstören Sie Ihren eigenen Glauben. Sie zerstören Ihre Beziehung zu Gott auf diese Weise. Das müssen Sie klar erkennen. Gehen Sie zurück und sehen Sie, was Jesus getan hat und worum es beim wahren Christentum geht. Jesus hat selbst unsere Krankheiten auf sich genommen. Jesus hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. In Matthäus 5, 6 und 7 haben Sie die Bergpredigt und dann in Kapitel 8 heilt er direkt einen Mann, der an Lepra erkrankt war. Dann heilt er den Knecht eines Hauptmanns und direkt danach heilt er die Schwiegermutter von Petrus. Drei Heilungen direkt hintereinander, zu Beginn seines Wirkens. Immer wieder sehen Sie also, dass Heilungen ein wesentlicher Bestandteil des Wirkens Jesu Christi waren. Und wiederum Hebräer 13, Vers 8, Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert, wir haben uns verändert. Wir sind diejenigen, die den Glauben an Gott verloren haben. Wir sind diejenigen, die Gottes Gesetze immer wieder brechen. Wir sind diejenigen, viele von uns, die ihren Körper zugrunde richten, weil wir keinen Sport treiben, weil wir viel zu viel essen. Viele von uns sind viel zu dick und Sie wissen das. Das ist eine absolute Plage in den Vereinigten Staaten. Es gab viele Artikel bereits in den Zeitschriften, wie die Amerikaner immer dicker werden. Und das in der ganzen Nation. Und deswegen geschehen all diese Krankheiten viel schneller. Passen Sie also auf Ihre Gesundheit auf. Essen Sie sorgfältig, essen Sie mehr frisches Gemüse und frisches Obst und mageres Fleisch und weniger Brot und Stärke und Süßigkeiten und gehen Sie wandern. Laufen Sie. Meine Frau und ich beobachten, wenn wir nach Europa gehen, dort gibt es nicht annähernd so viele dicke Leute in den meisten dieser Länder. Warum? Weil nicht jeder von diesen Leuten ein eigenes Auto besitzt. Sie laufen. Sie nehmen vielleicht den Zug, aber dann müssen sie noch 1 oder 2 Kilometer laufen, um zum Ziel zu kommen. Und sie laufen und laufen immer wieder. Es ist nicht schwierig, wenn sie lernen, mindestens 3 bis 5 Kilometer pro Tag zu laufen, wie sie es tun, dann wären sie nicht so dick und würden länger leben. Und ich predige nicht nur zu Ihnen hier in diesem Raum, sondern zu allen Geschwistern auf der Welt, dass wir das verstehen. Treiben Sie Sport und achten Sie auf Ihre Ernährung. Ein weiteres wichtiges Gesetz blühender Gesundheit, wie ich in der Broschüre erwähne, ist es, eine positive Einstellung zu haben. Wie das Sprichwort aussagt, es ist nicht so entscheidend, woran Sie nagen, wie das, was an Ihnen nagt. Wenn Sie sich von Ihren Emotionen auffressen lassen und sich immer Sorgen machen und sich über andere Leute ärgern, was geschieht dann? Dann werden Sie allerlei Probleme haben. Sie müssen also lernen, eine positive Einstellung zu haben. Und ein anderer wichtiger Aspekt, den ich hervorgehoben habe, und man kann das nicht immer tun, aber man sollte sich immer darum bemühen, vermeiden Sie körperliche Verletzungen. Das ist ein anderes wichtiges Gesetz. Sie können noch so viel Gewicht heben und gut essen und groß und stark werden und Mr. oder Miss Amerika werden und dann über die Straße laufen und vor einen Bus laufen. Und dann war all der Rest für die Katz, wenn man von einem Lastwagen oder Bus überfahren wird. Vermeiden Sie also körperliche Verletzungen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir lernen, das zu tun. Wir müssen also unseren Teil tun. Aber über all das hinaus brauchen wir Gott, dass er eingreift. Etwas anderes, was ich hervorheben will, für diejenigen, die neu hier sind, wir haben viele Krankheitsfälle auf der ganzen Welt, aber besonders in den Nationen Israels, und wir werden noch viel mehr Erkrankungen erleben in den kommenden 5 bis 15 Jahren, weil Plagen kommen werden und es werden die Krankenhäuser überfüllt sein. Und die Ärzte und Schwestern sind gute Leute und meinen es gut, aber sie werden überfordert sein. Das Medizinpersonal wird einfach überfordert sein mit all den kranken Leuten, die auf sie zukommen. Es werden einfach zu viele sein. Was wird dann geschehen? Gottes wahres Volk, das sein Vertrauen und sein Glauben auf Gott setzt, wird geheilt werden können. Denken Sie darüber nach. Wir treten in das letzte Zeitalter ein und es beginnt jetzt. Wo ist Ihr Vertrauen? Ja, tun Sie Ihren Teil, sorgen Sie für Ihre Gesundheit und wenn Sie eine Verletzung haben oder einen Knochen eingerenkt werden muss, dann können Sie das einen Arzt tun lassen. Lassen Sie die Ärzte tun, was notwendig ist. Aber über all das hinaus, schauen Sie auf Gott, den Schöpfer, der Ihren Körper gemacht hat, und auf Jesus Christus, der erlaubt hat, dass sein Leib gebrochen wird durch dieses schreckliche Auspeitschen, damit wir durch seine Wunden geheilt werden. Jesus gibt hier also immer wieder Beispiele für Heilungen. Und so müssen wir verstehen, dass das ein wichtiger Teil seines Wirkens war. Schlagen Sie nun bitte auf Matthäus Kapitel 9 und Vers 7.
Jesus stand auf, als er den Gelähmten geheilt hatte, und sie priesen Gott, dass er solche Macht den Menschen gegeben hatte. Und dann wird Matthäus berufen, und dann in Vers 12, die Pharisäer hatten die Jünger gefragt, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Dann Vers 12, als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Jesus hat also nicht insgesamt die Ärzte verurteilt. Es gibt Dinge, die sie tun können. Und Jesus sagte das auf positive Weise, nicht in einem negativen Zusammenhang. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Wir wollen also unseren Teil auf die richtige Weise tun, aber wir müssen natürlich Glauben haben, damit wir geheilt werden. Schlagen Sie dann bitte auf Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10 und ab Vers 1. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Es machte keinen Unterschied für Gott, was für Krankheiten sie hatten. Das sollten wir wirklich glauben und unseren Sinn danach ausrichten, wie Gott denkt. Sie heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Dann ernannte er die 12 Apostel und sandte sie aus, Vers 5, und gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.
Dann Vers 7, geht aber und predigt, das war das Erste, was sie tun sollten, predigen. Nummer 1, das Evangelium vom Himmelreich oder vom Reich Gottes predigen. Nummer 2, Vers 8, macht Kranke gesund. Erstens predigt das Evangelium, zweitens macht Kranke gesund. Weckt Tote auf, wacht Aussätzige rein, das ist ein Teil davon, die Menschen zurück zur physischer Gesundheit zu bringen. Und in einer Fußnote heißt es hier, im Mehrheitstext wird dieser Abschnitt weckt Tote auf weggelassen. So dürfte das nicht ein Teil dieses Gebots gewesen sein. Aber das andere ist es. Und dann treibt böse Geister aus. Das steht auch darin. Das sollten sie also tun. Predigt das Evangelium, heilt die Kranken und treibt böse Geister aus. Diese drei Dinge erfolgten immer zusammen. Immer und immer wieder. Und ich könnte Ihnen 10 oder 15 Schriftstellen vorlesen, was ich in früheren Predigten schon getan habe. Besonders in Markus Kapitel 3 bis 7. Dort sieht man es immer wieder. Predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Die Jünger haben diese Dinge immer wieder getan. Das sind die drei Hauptaspekte des Predigens des Evangeliums. Weil die gute Nachricht vom kommenden Reich Gottes verstärkt wurde, indem die Macht Gottes demonstriert wurde, nicht nur geistliche Sünden zu vergeben, sondern die Heilung der Kranken war auch ein Typus dafür, dass geistliche Sünden vergeben werden. Und Gott zeigte, dass die Macht seines Reichs größer war als diese Dinge. Und das zeigte den Menschen, wo Gott wirkte, wenn sie diese Dinge taten. So gebot Jesus ihnen, diese drei Dinge zu tun, und er sandte die 12 Jünger aus. Dann in Kapitel 14 von Matthäus schlagen wir auf Matthäus Kapitel 14 und wir bleiben in Matthäus, weil es leichter ist, dann alle Schriftstellen aufzuschlagen und Gott inspirierte es so. Matthäus Kapitel 14 und Vers 23. Und als er das Volk hatte gehen lassen, nachdem er sie ernährt hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Hier war Jesus also ganz allein auf dem Gipfel dieses großen Hügels. Sie hatten keine großen Berge wie im Himalaya, aber sie hatten große Hügel. Und er war alleine auf dem Berg und betete unter den Sternen. Und es gab damals in Israel klare Nächte, es gab keinen Smog. Und am Abend war er dort allein. Vers 24, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Vers 25, in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Er war Gott, das sollte uns nicht schockieren. Wenn Sie an Gott glauben und sich diese Szene bildlich vorstellen, hier war derjenige, der diesen großen See geschaffen hatte. Er wird See Genezareth genannt, oder Galiläisches Meer, oder See von Tiberias. Es war natürlich kein großes Meer im Vergleich mit dem Mittelmeer oder dem Atlantik, nur ein großer See. Wer hat diesen See gemacht? Er selbst. Er hat ihn gemacht. Er hat sich keine Sorgen machen müssen, oh, ich werde in diesem See ertrinken. Denn er hatte vollständigen Glauben. Er kannte Gott. Er wandelte mit Gott. Und so ging er auf diesem See, den er ein paar tausend Jahre vorher gemacht hatte. Und das war für ihn kein großes Problem, und die Jünger sahen ihn. Und sie erschraken und riefen, es ist ein Gespenst. Sie dachten, das ist ein Spuk, ein Dämon, und sie schrien vor Furcht. Und so kam er zu ihnen, Vers 27, und sagte, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Sie sehen, Petrus war immer der Aufdringlichere und Gott gebrauchte ihn, obwohl er so aufdringlich war und manchmal hat ihn das in Schwierigkeiten gebracht. Aber er war ein Führer und so sagte Jesus, komm her. Und als Petrus aus dem Boot ausgestiegen war, ging er auf dem Wasser. Er sagt hier nicht, dass er sofort eingesunken wäre. Vielleicht ist er 15 oder 20 Fuß gelaufen. Er ging jedenfalls eine Weile auf dem Wasser. Petrus hat das getan, ein menschliches Wesen wie Sie und ich. Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er. Er begann um sich zu blicken, und was tat er? Zuerst hatte er auf Jesus geblickt, und dann hat er, wie wir sagen, seine Augen von Christus abgewandt, wie wir es immer wieder tun, und wir uns immer wieder sagen, oh, diese Situation sieht viel schlimmer aus, als das, was Gottes Wort sagt, und er begann zu sinken. Und so hatte er Angst und schrie, Herr, hilf mir! Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, was? Du Kleingläubiger! Er hat nicht gesagt, oh, ich verstehe das schon, es ist schwierig an Gott zu glauben und wir sind alle nur menschlich. Nein, Jesus hat darauf hingewiesen, dass wir menschliche Wesen eine so enge Beziehung zu Gott aufbauen sollten, wie sie Jesus hatte, die sogar ich noch nicht habe und die Sie noch nicht haben in dieser Weise. Aber wir sollten daran arbeiten. Alle von uns sollten daran arbeiten und diese Beziehung aufbauen, sodass wir wissen, dass wir Gottes Söhne und Töchter sind. Wir sind Gottes Kinder. Gott ist mit uns. Jedes Haar auf unserem Kopf ist gezählt. Und Gott hat verheißen, er wird uns niemals verlassen. Und das sollten wir wirklich glauben, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Er sagte, warum hast du gezweifelt? Was stimmt da nicht? Warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Boot eintraten, legte der Wind sich. Und hier ist also der Schöpfer, der das Boot steigt, und der Wind hört auf zu blasen. Als würde der Ventilator abgestellt werden, sozusagen. Und die Jünger haben eine Gänsehaut bekommen. Jesus lief auf dem Wasser, der Wind blies, Jesus steigt in das Boot und der Wind hört auf. Und es ist Totenstille. Und das muss sie wirklich beeindruckt haben. Dies war Gott, der in ihrer Mitte stand. Und allzu oft nahmen sie ihn für selbstverständlich hin. Denn sie waren Menschen und er sah aus wie jeder andere Mensch auch und er lebte unter ihnen, aber er war nicht ein gewöhnlicher Mensch. Er war erfüllt von Gottes Geist. Und so erkannten sie, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und als sie das Land erreichten, brachten die Leute alle Kranken zu ihm, Vers 36, und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden völlig gesund. Er war erfüllt von Gottes Heiligen Geist, betete offenbar stundenlang in der vorangegangenen Nacht, wie es in Vers 23 heißt, als er die Menge weggeschickt hatte, vom Abend bis hin zur vierten Nachtwache, hatte er wohl stundenlang Zeit, um zu Gott zu beten. Und er betrachtete den Mond und die Sterne und sagte wohl zu Gott, Vater, ich bin hier unten und du bist da oben, ich bin dein Diener, hilf mir, gib mir diese Kraft, hilf mir zu tun, was du möchtest, dass ich tue. Und er war erfüllt von Gottes Geist, und tat Wunder über Wunder. Und wir sehen, wie erstaunliche Dinge bewirkt wurden. Und als er diese Leute berührte, oder sie ihn berührten, wurden sie nicht zum Teil geheilt, das ist ein anderer Punkt, Geschwister, sie wurden vollkommen gesund gemacht. Das bedeutet nicht, dass wenn Gott sich dafür entscheidet, meinen Schlaganfall zu heilen, dass er mich plötzlich statt 80 20 Jahre alt macht. Wir wissen das, aber er kann mich zu einem starken 80-Jährigen machen, nicht zu einem starken 20-Jährigen. Aber wir wissen, dass Gott uns vollkommen gesund macht, wenn er uns heilt. Denn das ist es, was er getan hat. Und ich könnte noch viele andere Schriftstellen vorlesen, die das zeigen. Und das ist es, was er getan hat. Das sollten wir verstehen. Gehen wir nun zu Kapitel 17. Hier in Matthäus Kapitel 17, beginnend in Vers 16. Hier wurde ein epileptisches Kind geheilt. Sein Vater hatte ihn zu den Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Und so antwortete Jesus, als die Jünger diesen Jungen nicht heilen konnten, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, was würde er über uns heute sagen? Ich würde das nicht gerne hören. Uns fehlt wahrscheinlich noch mehr Glaube als den Leuten damals. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, du kannst einfach nicht an den wahren Gott glauben. Gott ist so weit weg für euch und ihr habt so viel ferngesehen und all dieses Zeug in euren Kopf gestopft und ihr nehmt diese Pille und jene Pille und euer Sinn trachtet nach all diesen Dingen. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte den Dämon, und der böse Geist fuhr aus von ihm. Und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagte, Vers 20, wegen eures Kleinglaubens. Wir müssen lernen, Glauben zu haben. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, und wir wissen, dass der Senfkorn eines der kleinsten Körner ist und wächst zu einem großen Baum heran. Wenn wir nur ein bisschen Glauben hätten, allerdings echten Glauben und keinen Zweifel, nicht Hoffnung, sondern Glauben, das ist der Unterschied, dann könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Aber, Vers 21, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Und das wird auch in Markus Kapitel 9 und Vers 29 erwähnt, wo es von dem gleichen Ereignis berichtet. Gewisse Arten von Dämonen sind so starrsinnig, sie werden nur durch Beten und Fasten herauskommen. Wo man ohne Nahrung ist und besonders eifrig und wirklich Gott anfleht, mit seinem ganzen Wesen, dann wird Gott erhören. Egal was es ist. Beten und Fasten. Wir müssen dieses Verständnis haben. Dann schlagen wir auf Kapitel 28, am Ende des Matthäus-Evangeliums. Jesus wurde bereits ans Kreuz genagelt und die Jünger kamen und beteten ihn an. Und Jesus kam zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Er sagte nicht, sie sollen einfach alle Lehren glauben. Er sagte, sie sollen alles halten. Und was ist ein Teil davon, was Jesus gesagt hat? Predigt das Evangelium, heilt die Kranken und treibt Dämonen aus. Haltet alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in was wird er bei uns sein? In diesen Dingen. Predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Christus wird uns also nicht aufgeben. Aber viele von uns haben in unserer Einstellung ihn aufgegeben. Und das müssen wir wirklich erkennen, Geschwister. Und versuchen, diesen Glauben wieder aufzubauen. Den Glauben, den wir haben sollten und manche vielleicht vor vielen Jahren gehabt haben. Und wir sollten diesen Glauben noch weiter aufbauen. Mehr, als wir jemals gehabt haben. Schlagen wir jetzt auf Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Viele Protestanten behaupten, das war nur für die 12 Apostel gedacht. Und für diese Zeit. Nein, das war nicht der Fall. Beachten Sie Lukas Kapitel 10, Vers 1. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein. Sie wurden nicht gewählt. Jesus setzte sie ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her. 36 Teams wurden also ausgesandt in alle Richtungen in Israel. 72 Jünger außer den 12 Aposteln. Diese waren keine Apostel und sie wurden niemals in der Bibel Apostel genannt. Sie waren einfach Jünger, trainiert von Christus, wie Herr Armstrong damals auch Raymond McNair, Raymond Cole, Hermann Höhe und mich ausgesandt hatte und viele andere. Und wir waren gerade mal 21, 24, 28 Jahre alt und gingen auf diese Taufreisen und hatten von ihm den Auftrag, die Leute zu taufen. Er unterstützte uns, Gott erlaubte es und wir haben es getan. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich manchmal, wir waren zu jung dafür, aber Gott gebrauchte uns. Und ich könnte einige Namen nennen von Leuten, die über viele Jahrzehnte in der Kirche geblieben sind und die überwunden haben, Männer und Frauen, denn wir handelten im Auftrag des Apostels und wir waren aufrichtig, aber wozu waren wir damals ordiniert? Zu gar nichts. Wir waren noch nicht mal Hilfsdiakone, aber wir wurden ausgesandt auf diese Taufreisen und Gott hat es bestätigt. Und hier wurden diese 72 Jünger ausgesandt und in Vers 8 heißt es, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Vers 9, und heilt die Kranken. Diesen jungen Leuten wurde auch der Auftrag gegeben, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes, sehen Sie, die Regierung Gottes, ist nahe zu euch gekommen. Diese Heilungen, diese Wunder, zeigen die Kraft, die Macht dieses Schöpfers, dieser Regierung, die ihnen verkündet wurde. Und so wurde ihnen gesagt, die Kranken zu heilen, und das haben sie auch getan. Aber wie steht es mit dem Austreiben von Dämonen, könnten Sie vielleicht fragen, aber schauen Sie in Vers 17. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. So wurden also auch Dämonen ausgetrieben. Predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Das sind die Dinge, in denen Christus mit ihnen war. Und er wird bei uns sein in diesen Dingen bis zum Ende dieses Zeitalters. Aber wir müssen mehr Glauben haben, Geschwister, mehr als wir hatten. Ich glaube, die meisten, ich weiche noch mal etwas vom Thema ab, die meisten von Ihnen wissen, dass wir viele kranke Leute unter uns haben. Einer der zwei Prediger hatten kürzlich sehr schöne Heilungen, im letzten Jahr oder so, und ich schätze es und danke Gott dafür. Aber wir haben auch nicht annähernd so viele Heilungen wie damals zur Zeit der Apostelgeschichte. Und ich glaube, wir verstehen das alle, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen. Wir müssen also weitaus mehr Heilungen haben. Wir brauchen mehr von Gottes Eingreifen. Und wir haben auch hier unter uns einige sehr engagierte Leute, zum Beispiel Herr Wayne Pyle, der praktisch von den Ärzten ein Todesurteil empfangen hatte. Wie manche von Ihnen wissen, er hat eine tödliche Krebserkrankung. Er sieht denn, dass Gott ihn heilt. Und er braucht Ihre Gebete mit dem Verständnis, dass das genügt. Ich kenne seine Einstellung, ich habe oft mit ihm geredet, und er denkt so wie ich, er verlangt nicht, geheilt zu werden. Aber er ist jünger, als ich es bin, etwa 15 Jahre jünger, also sollte er normalerweise etwa 10, 15 Jahre länger leben. Mindestens, wir alle möchten gerne so lange leben wie Herr Apatian, der jetzt etwa 94 Jahre alt ist, oder 96, 97, wie auch immer. Aber er ist weit in den 90er Jahren. Und seine Frau bestätigt es, er hat ein langes und schönes Leben. Aber auf der anderen Seite liegt er jetzt gerade im Krankenhaus, Ich habe ihn gestern besucht und er ist guter Dinge, obwohl er an einem Sauerstoffgerät hängt, damit er genug Luft bekommt. Und ihm wurde gerade ein Herzschrittmacher eingepflanzt und die Schwester zeigte, wie die Herzschläge jetzt regelmäßiger sind. Und jetzt geht es ihm auch besser. Und ich habe versucht, mit ihm Spaß zu machen und blieb aber auch nicht zu lange, obwohl er über 55 Jahre lang einer meiner besten Freunde ist. Letzten Sommer war es vor 55 Jahren, dass ich ihn getroffen habe. Auf jeden Fall braucht er auch unsere Gebete. Und Gott kann auch ihm weitere 3 bis 6 Jahre geben oder mehr, wenn Gott es möchte. Wenn er 94 oder 96 ist, wie auch immer. Aber wir wissen, dass Gott sein Vater ist und er diente Gott all diese Jahre und wir möchten nicht, dass er einen schmerzvollen Tod stirbt. Dass zumindest das nicht geschieht. Also beten Sie auch für ihn. Er ist krank. Auf dem Rückweg vom Laputenfest erkrankte er an einer Lungenentzündung. Auf dem Rückweg von Martinique musste er in Puerto Rico in ein Krankenhaus und dann kam noch ein Herzversagen dazu. So war er im Krankenhaus und wurde dann durch ein Ambulanzflugzeug hierher geflogen. Und hier ist er jetzt. Beten Sie also auch für ihn, für einen unserer führenden Prediger, hier in diesem Werk. Einen sehr engagierten Mann. Und dann haben wir auch Herr Tom Baca, der eine sehr wichtige Aufgabe hier erfüllt, im Fernsehstudio und der beste Regisseur ist, den wir je hatten. Er stolperte beim Fest in Helen in Georgia und hat sich wirklich den Fuß verdreht. Und er sagte, es sah wirklich schlimm aus, ich habe mit ihm vor kurzem gesprochen, sein Fuß war von vorne nach hinten gedreht. Und es sah wirklich schlimm aus. Und es war sehr schmerzhaft. Und so wurde er operiert und sie haben diesen Fuß wieder richtig rumgedreht. Und diese Operation sollte natürlich sein, das war richtig so. Aber auf jeden Fall braucht er auch unsere Gebete und wir sollten auch für ihn beten. Und übrigens auch meine Frau, wir dachten, es geht ihr wesentlich besser. Aber heute Morgen hat sie versucht, den Hund zu füttern. Und als sie die Tür schloss, begann ihre Schulter wieder weh zu tun. So würde ich auch ihre Gebete für sie schätzen. Sie hatte versucht, mir zu helfen wegen all meiner Probleme, weil ich in Branson, Missouri nicht fähig war, meine eigenen Sachen zu tragen. Unser Apartment dort lag an einem abschüssigen Hügel. Der Parkplatz war hier oben und unser Apartment war dort unten. Und sie versuchte, ihre Tasche und ihren Pullover in einer Hand zu tragen und meine Tasche in der anderen Hand. Denn ich falle leicht um, wenn ich meine Tasche die Treppe abwärts tragen muss. So trug sie meine Tasche runter und plötzlich rutschte sie aus und ich hörte sie schreien. Und ich griff mit der rechten Hand ans Geländer und streckte meine linke Hand aus, als sie bei mir vorbeirutschte. Aber der linke Arm hat kein Gefühl. Und so rutschte sie an mir vorbei und schlug wirklich hart auf. Und ich dachte schon, sie hätte ihren Rücken gebrochen oder ihren Nacken und ich war wirklich besorgt und beeilte mich, zu ihr zu kommen. Und Gott war sehr gnädig. Es hätte viel schlimmer kommen können. Aber jedenfalls hat sie die Schulter sehr stark verletzt und einen Knochen darin gebrochen und etwas von dem Knochen stand heraus und das ist jetzt verschwunden, das scheint auch wie ein Wunder zu sein. Auf jeden Fall schien es ihr besser zu gehen. Aber bitte beten Sie weiter für sie. Und dann gibt es auch viele andere Menschen, wie Sie wissen, die an verschiedenen Krankheiten leiden. Zum Teil sehr ernsthafte Erkrankungen und sie müssen geheilt werden. Das sind nur ein paar, die ich erwähne und ich höre lieber auf, bevor ich jemanden vergesse. Wir haben viele Leute, die sehr krank sind und die das Eingreifen des allmächtigen Gottes brauchen. Und ich hoffe, Sie beten für all diese Leute. Und Sie bitten Gott, dass er eingreift. Wir brauchen seine Heilungen sehr, Geschwister. Und wenn die Zeiten schlimmer werden, was wird geschehen? Wir werden mehr Krankheiten erleben. Es gibt mehr schlechtes Essen. Dies und jenes ist vergiftet. Und dann kommen auch noch die Seuchen dazu, die prophezeit sind. Und dann werden wir wirklich Gottes Hilfe brauchen. So sollten wir uns mit Heilungen beschäftigen. Und ich möchte Sie alle bitten, Sie Geschwister in Perth, Australien, in Kapstadt, in London, in Ontario, in Toronto und überall auf der Welt, lassen Sie uns einen Kreuzzug haben. Als die Kirche Gottes haben wir einen Kreuzzug, eine Kampagne, um Gott zu bitten, dass er uns mehr von diesen Gaben des Geistes gibt, machtvoller als wir sie je gehabt haben. Und wir sollten uns damit in Gedanken beschäftigen und uns auf die Bibel konzentrieren, und was in biblischen Zeiten geschehen ist. Schlagen wir wieder auf Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4. Und hier sehen wir, was im apostolischen Christentum getan wurde. In Apostelgeschichte 4 waren die Apostel bedroht worden und Petrus sprach davon, dass derjenige, der geheilt wurde, im Namen Jesu Christi geheilt wurde. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt. Vers 10. Und dann heißt es Vers 13. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes, Apostelgeschichte 4, Vers 13, die Pharisäer und Sadduzäer und der Sanhedrin, die religiösen Führer dieser Zeit, sie wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Sie traten nicht mit geölter Stimme auf und mit gewählten Worten wie diese Leute. Wie ich einmal erwähnt habe, dass mein methodistischer Prediger, als ich noch ein böser Teenager war, anstatt zu beten wie die Rest der Kirche, beobachtete ich ihn und er las nur ein Gebet. Ein altes Gebet, das ein englischer Bischof etwa 150 Jahre zuvor geschrieben hatte. Er betete nicht von Herzen. Es war sehr beredsam, gewählte Worte, aber es war kein Gebet, das von Herzen kam. Und sie erschienen Petrus und Johannes auch nicht wie gelernte Theologen. Vers 14, sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Denken Sie darüber nach. Wenn wir die Wahrheit predigen, dann fragen sich die Leute, was stimmt mit euch Leuten nicht? Was stimmt nicht mit Ihnen, Herr Meredith? Sie sind nicht patriotisch. Sie sind Ihrem Land nicht treu. Sie predigen eine kommende Regierung und Sie sagen, diese Regierung ist schlecht. Was stimmt mit Ihnen nicht, Herr Ames? Was stimmt nicht mit Ihnen, Wally Smith, Rod King oder wer auch immer über das Fernsehen predigt? Oder Sie Prediger auf der ganzen Welt? Sie werden gegen uns vorgehen. Sie werden nicht mögen, was wir tun. Aber was ist die Antwort? Ihre Worte waren bedeutungslos, nachdem sie Zeugen wurden, wie ein Mann in ihrer Mitte geheilt wurde. Was für ein Zeugnis! Diese eine Gabe ließ alles verstummen, was die Widersacher vorbringen konnten. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Dann bedrohten sie und sagten ihnen, sie sollten hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Und dann Vers 23, als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Es war wohl eine größere Gruppe von Jüngern dort versammelt. Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimmen einmütig zu Gott und sprachen. Und es war wohl nicht so, dass sie alle wie im Chor sprachen, sondern es gab einen, der sie geführt hat, und sie waren alle einmütig darin. Und so beteten sie eifrig zusammen und sagten, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du bist der wirkliche Gott, der Schöpfer. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Geschwister, wir müssen das beten, und eines Tages werden wir hier vielleicht alle zusammen beten. Ich sage nicht, dass es jetzt schon Zeit ist, aber vielleicht werden wir eines Tages erleben, dass Herr Ames oder mich oder manche von uns, dass wir in der Gemeinde solch ein Gebet sprechen. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Wie? Vers 30, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Wenn Gott beginnt zu heilen, was tun dann die Prediger? Sie haben noch mehr Mut, mehr Glauben und mehr Freimut. Gott ist mit uns, die Menschen werden geheilt, hier und dort. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend diese Zeit sein wird? Die Freude, der Zuwachs an Glauben, der dadurch entsteht, in der Predigerschaft und in der gesamten Kirche Gottes, dass Menschen geheilt werden und manche gehen dann durch die Reihen und sagen, sei geheilt und sie werden zum Einsalben gebracht und kommen alle geheilt heraus. Das wird eine aufregende Zeit sein und sich auf der ganzen Welt herumsprechen. Und die Menschen werden beginnen, davon zu hören, und das wird sich in den anderen Kirchen Gottes herumsprechen, und dann wird sich auch diese Botschaft herumsprechen bei den evangelikalen Gruppierungen. Und viele von diesen sind wirklich aufrichtige Leute. Und nach ein oder zwei Jahren spricht es sich vielleicht auch unter anderen sogenannten Christen herum, und auch in heidnischen Nationen wie China und Indien und anderswo, und sie werden hören, dass irgendwo auf dieser Erde irgendwo Leute sind, die wirklich einen wahren Gott kennen. Sie haben nicht nur eine Glaubensüberzeugung, wie die Muslimen und die Juden und die Hindus und all diese Ideen, die herumschwirren und diese Rituale, die Menschen vollziehen. Sie kennen den Schöpfer des Himmels und der Erde und er unterstützt diese Leute durch direkte Wundertaten. Diese Begeisterung, die dadurch ausgelöst wird, wird sich über die ganze Welt ausbreiten, wenn das geschieht. Und das ist einer der größten Schlüssel, um uns bekannt zu machen, um zu zeigen, wo Christus wirkt. Und so bete ich, dass Gott Ihnen allen hilft, diese Vision zu erkennen. Und so bitte ich Sie, Geschwister auf der ganzen Welt, haben wir einen Kreuzzug und bitten wir Gott, das zu tun. So heißt es, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Gott hat das Gebäude erschüttert. Ich wünschte, dass Gott unser Gebäude erschüttern würde, aber ich hoffe natürlich, wir würden es nicht allzu sehr reparieren müssen. Ich bin sicher, er würde es erschüttern, ohne dass etwas kaputt geht. Aber die Stätte erbebte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut, weil Gott eingegriffen hat und das Gebäude erschüttert hat. Und sie haben das gefühlt und waren sicherlich begeistert vor Freude, dass Gott wirklich bei ihnen war, als der Mann das Amen sprach und das Gebäude erschüttert wurde. Der große Boss spricht. Der große Boss ist am Leben. Er ist hier. Verstehen wir das, Geschwister? Wir müssen diese Einstellung haben und nach diesen Dingen mehr als je zuvor trachten. Die ganze Kirche flehte Gott an und baten ihn einzugreifen. Und so sollten wir als Kirche auch beginnen, Gott anzuflehen für die Gabe der Heilung. Sagen sie, Vater im Himmel, heile deinen Diener Wayne Pyle, heile Diba Apatian, deinen Diener, heile Tom Baca, deinen Diener, heile Frau Meredith und andere, die Krankheiten und Gebrechen haben. Bitten sie Gott einzugreifen. Und wenn Gott manchen von uns im Alter von 80 oder 94 Jahren sterben lässt, dann möchten wir deswegen natürlich nicht aufgeben. Aber sicherlich wird Gott normalerweise diejenigen heilen, die viel jünger sind, und manche vielleicht von uns, die auch älter sind. Das ist seine Sache. Er weiß, was am besten ist. Aber wir wollen ihn anflehen, dass er eingreift. Und dann haben wir den Glauben, dass er das Beste tut, und in der großen Mehrzahl der Fälle wird er eingreifen und das Beste bewirken. Wenn wir diese Einstellung des Glaubens haben. Gott wird nicht ein Zehntel der Zeit eingreifen oder in der Hälfte der Zeit. Es wird in der großen Mehrheit der Fälle sein, dass Gott eingreift. Bestimmt in den Fällen, wo es jüngere Leute betrifft, die geheilt werden müssen. Darüber sollten wir nachdenken. Und wir sollten Gott um diese Gaben bitten. Schlagen wir jetzt auf Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8. Und beginnen wir in Vers 4. Das war nach dem Tod von Stephanus. Paulus hatte die Kleider bewacht, als Stephanus gesteinigt wurde. Und wegen dieser Verfolgung waren die Jünger zerstreut worden. Und Vers 4, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber, wer ist Philippus? Ist er ein Apostel gewesen? Nein. Er war ein junger Mann, der zum Diakonen ordiniert wurde. Wie Sie wissen, in Apostelgeschichte Kapitel 6. Er und Stephanus begannen gebraucht zu werden wie Evangelisten. Vielleicht war er zu diesem Zeitpunkt zum Evangelisten ordiniert worden. Auf jeden Fall wurde er so gebraucht. Er war aber kein Apostel. Ein junger Mann, aber sehr eifrig. Er kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Beachten Sie, wie es hier formuliert ist. Sie hörten ihm zu, warum? Weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Diese Zeichen bekräftigten sein Predigen. Das zeigte die Macht Gottes, die mit diesem jungen Mann war. Sie waren nicht beeindruckt von seinen Argumenten, und er hatte gute Argumente, aber viele Leute haben gute Argumente. Ich erinnere mich oft, wie ich mit Herr Dick Armstrong und seinen Eltern in England war, 1954, und Dick hatte mich nach Kontinentaleuropa mitgenommen, für einen Zeitraum von 5,5 Wochen, in einem kleinen britischen Auto, und dann kamen wir zurück und etwa 10 Tage oder 2 Wochen später kamen Herr und Frau Armstrong, und sie waren bei uns für den Rest des Sommers. Und so brachte er sie für einen kürzeren Zeitraum, für 2,5 Wochen, auf den Kontinent und ich blieb zurück. Mit all meinen Freunden. Außer dass ich keine Freunde hatte. Niemanden. Und das meine ich wirklich, es gab keine Gemeinde. Ich kannte keinen einzigen Menschen dort. So war ich also ganz alleine in der Wildnis von London in England. Eine schöne Stadt, aber ich war dort ganz allein für 2,5 Wochen. Und so hielt ich mich selbst beschäftigt mit Studieren und Beten und Spaziergängen zu der Gegend, wo die Buchläden waren, und ich schaute mir all die Buchläden an, und dann ging ich auch ab und zu gegenüber von meinem Hotel in einen Park, wo eine Rednerecke war. Ich glaube, heute heißt es anders, aber die Menschen kamen damals dorthin. Damals war es jeden Tag, heute ist es, glaube ich, nur noch sonntags. Viele Leute waren damals arbeitslos und hatten Zeit, dorthin zu kommen. Nach dem Krieg gab es noch viele Probleme. Und so gab es also nicht ein paar Dutzend, sondern Hunderte, 700 bis 1000 Leute, die als Zuschauer dort herumstanden. Und es gab 5 oder 10 oder 12 Seifenkisten, auf die sich Männer stellten manchmal sogar Mitglieder des Parlaments. Der Ort war nicht verrufen als ein schlechter Ort, es war nur ein Ort, wo man sich öffentlich austauschen konnte. Und man konnte damals sagen, was man wollte. Solange nicht der Umsturz der Regierung propagiert wurde und solange nicht die Königin beleidigt wurde. Alles andere war in Ordnung. Man konnte über Sozialismus reden und über Kommunismus und allerlei Religionen, solange sie nur nicht direkt sagten, dass man die Regierung stürzen sollte. Und ich bekam viele interessante Ideen zu hören. Eines Tages sah ich zwei junge Männer dort stehen, die etwa so alt waren wie ich war 24 und sie waren ungefähr in meinem Alter, gut angezogene, intelligente junge Leute, und es stellte sich heraus, dass sie Mormonen waren. Und sie standen auf und redeten über Matthäus 24, dass es Kriege und Kriegsgerüchte geben würde und falsche Propheten und dies und jenes und Seuchen und Erdbeben, und ich dachte bei mir, die kennen die ganze Wahrheit. Und die ersten 10 oder 15 Minuten predigten sie genau das, was Herr Armstrong auch predigte. Aber nach etwa 15 Minuten drifteten sie ab, aber viele Leute hatten kleine Teile der Wahrheit. Und wie kann man die Wahrheit dann erkennen? Eines Tages wird Gott durch seinen Heiligen Geist seine wahren Prediger bestätigen, indem Gott seinen wahren Dienern die Gaben des Geistes gibt. Natürlich können die Zuschauer das auch wissen, wenn sie die Bibel studieren, beten, unseren Fernlehrgang durchmachen und all diese Dinge, das ist klar. Aber Gott kann den Prozess beschleunigen und unsere Botschaft viel kräftiger werden lassen und schneller wirken lassen, indem er die Gaben des Heiligen Geistes gibt. Ich erinnere mich oft an dieses Beispiel, wo ich geglaubt habe, diese Leute predigen wirklich die Wahrheit, aber dann drifteten sie natürlich ab. Sie hatten nichts verstanden von den 10 Geboten, nichts von dem Sabbat, nichts von der nationalen Identität Israels, und als sie also vom Ende des Zeitalters redeten, war alles sehr vage. Und sie wussten nichts Spezifisches, denn sie waren nicht berufen und sie vermieden auch ihre speziellen Mormonenlehren, das hielten sie schön zurück, damit sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlte. Was sie von sich gaben, schien oberflächlich vernünftig zu sein. Aber auf jeden Fall brauchen wir diese Gaben, um wirklich kraftvoll zu reden. Und diese kraftvollen Gaben verleihen dem Werk Gottes viel mehr Macht, als alles andere tun könnte. Dies ist das ursprüngliche Christentum. Das ist es, was Jesus Christus getan hat. Das ist es, was die Apostel getan haben. Das ist es, was Philippus getan hat. Etwas später in diesem Kapitel, Vers 12, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, sie sehen also, wir müssen beide Dinge predigen, die Botschaft vom Reich Gottes und den Namen, und der Name steht für alles, was mit Jesus Christus zu tun hat, seine Person, alles, was ihn betrifft. Und natürlich auch seine wahre Botschaft. Dann glaubten sie, ließen sich taufen, Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Wer hat diese Zeichen getan? Dieser junge Mann, der nur kurz zuvor zum Diakon ordiniert wurde. Ein paar Wochen oder Monate zuvor. Und vielleicht hat Gott ihn zu dieser Zeit als Evangelisten angesehen. Aber wir müssen verstehen, was das bedeutet, und wir müssen Gott anflehen, wirklich anflehen, dass er die Gaben des Geistes gibt. Und ich hoffe, wir können das tun. Beachten Sie hier in Lukas Kapitel 18, gehen wir zurück zum Evangelium nach Lukas, und in Lukas Kapitel 18, Vers 1. Ein sehr wichtiges Prinzip, das wir hier sehen. In Lukas Kapitel 18 und Vers 1, Jesus gab hier ein Gleichnis, dass wir beständig beten sollten. Geben Sie niemals auf zu beten. Und verlieren Sie nicht die Zuversicht, wenn Gott Sie nicht sofort erhört. Er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Er war ein starrsinniger Mann, wollte sich nicht stören lassen von dieser armen Witwe. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen. Er war kein böser Mann, er wollte sie nicht umbringen. Er dachte nur bei sich selbst: Ich kriege keine Ruhe vor dieser Frau. Ich muss etwas tun, damit sie mich wieder in Ruhe lässt. Sie kam immer wieder zu ihm und bat den Richter: Hilf mir. Und so sagte er: Ich werde es tun. Und dann sagte Jesus: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Er war nicht gerecht. Es war nur ein normaler, fleischlich gesinnter Richter. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Um wie viel mehr sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? Gott, der gerecht ist und liebevoll, sollte dieser nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, diejenigen von uns, die er berufen hat und auserwählt hat, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Wer sind die Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinausziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wann ist das? Das ist in unserer Generation. Und es sind vielleicht noch 12 bis 20 Jahre. Wir wissen es nicht. Wir hätten gerne, dass es schneller wäre, aber wir werden treu sein müssen im Glauben und ausharren müssen bis ans Ende. Und Christus kann in 8 oder 10 Jahren zurückkommen, aber es können auch 12 bis 20 Jahre sein. Oder mehr. Wir können kein Datum angeben. Aber wenn er kommt, so heißt es, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und so wird das hier genau ausgedrückt. Meinst du wirklich, er würde Glauben finden auf Erden? Und es zeigt, dass sehr wenig Glauben vorhanden sein wird. Es wird sehr wenig wertvoller, echter Glaube auf dieser Erde übrig bleiben. Warum, Geschwister? Warum bekommen wir nicht mehr Wunder? Warum bekommen wir nicht mehr göttliche Heilungen? Ich habe es zuvor schon gesagt und möchte nicht zu lange darauf verwenden. In den frühen Tagen dieses Werkes hatten wir viele wunderbare Heilungen und ich habe Ihnen von diesen erzählt. Als ich im College war, hatte ich schrecklich aussehende Warzen an beiden Händen oder nur an einer Hand, ich erinnere mich nicht genau, aber sie waren groß und hässlich anzusehen. Und sie waren einfach da und ich dachte, ich bin ein zäher Junge und meine Mutter erschrak sich sehr, weil ich versuchte, diese loszuwerden. So hatte ich versucht, diese Warzen mit einem Streichholz auszubrennen. Und dann hatte ich versucht, sie mit dem Streichholz zu sterilisieren und nahm dann eine Rasierklinge, um die Warze abzuschneiden. Und es blutete stark und meine Mutter sagte, du wirst dich noch umbringen. Oder, Rott, du bekommst noch Krebs. Und ich tat Jod hinein und die Warze wuchs immer wieder. Und ich habe noch andere Dinge getan. Manche alte Frauen haben gesagt, Zitronensaft hilft dagegen. Und so habe ich Zitronensaft draufgetan. Aber sie wuchsen immer wieder. Und schließlich brachte mich meine Mutter zum Arzt, weil sie dachte, irgendwann bringe ich mich damit noch um. Und der Doktor gebrauchte eine elektrische Nadel und diese sollte die Wurzel der Warze ausbrennen und sie wuchs wieder heraus. Ich hatte die gesündesten Warzen westlich des Mississippi. Sie waren wirklich gesund. Und dann kam ich zum Ambassador College und das schien mir das Schlimmste zu sein, was ich hatte. Ich hätte damals daran denken sollen, meine Augen einsalben zu lassen, aber ich dachte damals nicht daran. Manchmal, wenn man zuerst gerufen wird, gibt Gott einem ein Wunder, um einen zu ermutigen. Und Gott gab mir dieses. Und ich wünschte nun, ich hätte um mehr Sehfähigkeit gebeten. Das wäre wichtiger, weil ich damals auch schon nahsichtig war. Nicht so sehr wie jetzt, aber auf jeden Fall hörte ich Herr Armstrong über Heilungen predigen und so bat ich ihn, mich einzusalben für die Warzen, dass Gott sie wegnehmen würde. Und ich hatte nie jemanden so beten hören. Ich war auch niemals zuvor eingesalbt worden. Und hier war dieser ältere Mann mit dieser tiefen Stimme und sagte, Vater im Himmel, ewiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, heile diesen jungen Mann, du bist der Heiler, du hast versprochen zu heilen, und so bitte ich dich, heile diese Warzen. Und so ging ich von ihm davon und fühlte mich gut, weil ich dachte, Gott muss dieses Gebet wohl erhören. Aber Gott hat meinen Glauben getestet, und es dauerte etwa 2 Monate, ich erinnere mich nicht genau wie lange, es waren 6, 9 oder 10 Wochen, jeden Morgen wachte ich auf im 3. Stock des Mayfair-Gebäudes, wo die Studenten wohnten. Die Mädchen waren im 1. Stock, es war nur ein Mädchen, das zusammen mit Mrs. Manlow wohnte. Im 2. Stock wohnten diese alten Damen, die 70 oder 80 Jahre alt waren. Und im 3. Stock wohnten wir Jungs. Und so wachte ich jeden Morgen auf und betrachtete die Warzen und sie waren noch da. Jeden Morgen. So dachte ich immer, na gut, sie sind noch da, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich hatte keinen vollkommenen Glauben, aber ich dachte bei mir, vielleicht geschieht das wirklich. Und eines Morgens wachte ich auf und die Warzen waren weg. Und meine Haut war vollständig rein. Und ich dachte, wie konnte das sein? Und ich schaute unter das Bett und zog das Bettlaken zurück. Das habe ich wirklich getan. Und ich habe mich gefragt, wo sind die Warzen hingefallen? Sie sind nirgends hingefallen. Gott hat einfach dafür gesorgt, dass der Körper sie über Nacht absorbiert. Durch ein Wunder. Es war nicht schrittweise geschehen, denn ich betrachtete sie jeden Morgen. Das war mein Ritual jeden Morgen. Ich stand auf. Die Füße kamen auf den Boden und ich betrachtete die Warzen. Und sie waren immer noch da, bis sie eines Tages plötzlich weg waren. Gott heilte sie. Es klingt nicht sehr beeindruckend, aber es hat mich damals sehr beeindruckt. Weil das war, was ich gebraucht habe, um eine Idee zu bekommen, was es bedeutet, geheilt zu werden. In den frühen Tagen der Kirche hatten wir Leute, die von allerlei Dingen geheilt wurden. Sie kamen zu Herrn Armstrong mit schlimmen Erkältungen Durchfall und anderen Dingen, andere kamen mit Herzproblemen, andere hatten Krebs und allerlei Krankheiten. Und viele Leute wurden von vielen, vielen Krankheiten geheilt in diesen frühen Jahren. Und ich war aus Missouri und ich fragte oftmals, hast du wirklich das gehabt? Und ich versuchte es herauszufinden und zu überprüfen. Wie ich schon mal sagte, Geschwister, wenn Sie eine schlimme Erkältung haben und Sie trinken Zitronensaft und Wasser für etwa eine Woche, das habe ich auch erlebt, und dann sagen Sie, es ist ein Wunder, ich bin geheilt. Nein, das ist natürlich kein Wunder. Die Erkältung wäre auch so weggegangen. Wir reden also nicht über diese Art Wunder, sondern wir reden davon, dass Gott auf übernatürliche Weise eingreift. Dass das Opfer Jesu Christi angewandt wird bei Ihnen, bei Ihrer Krankheit. Später hatten wir einen Mann in der Kirche, aber reden wir erst von einer Taufreise mit Raymond McNair 1951. Dort hatten wir eine Dame, ich glaube es war in Kansas, und wir haben sie getauft, ihr die Hände aufgelegt. Und bevor sie uns verließ, sie hatte keinen Grund, uns zu beeindrucken, denn wir verließen den Ort ja wieder. Zwei junge Leute von Kalifornien. Und sie brachte ihre baptistische Freundin mit sich, um sie zu begleiten, zu diesen zwei komischen jungen Leuten aus Kalifornien. Die Freundin war also dabei und war überhaupt nicht interessiert und auch nicht bekehrt, aber eine nette Frau. Und sie ergriff unseren Arm und sagte, letzten Winter, im Februar war das habe ich noch im Kopf, sie sagte, letzten Winter war dieser Arm, es war damals dann im Sommer und sie hatte kurze ärmliche Sachen an, und sie sagte, dieser Arm war letzten Winter noch verkrüppelt. Er war etwa ein Drittel oder ein Viertel von der Länge des anderen Arms. Er hatte sich nie entwickelt. Er hing einfach nur da. Und sie sagte, ich bekam ein gesalbtes Tüchlein von Herrn Armstrong und dieser Arm begann direkt herauszuwachsen in den kommenden Wochen. Und sie sagte, jetzt schauen Sie sich diesen Arm an. Der rechte Arm ist allerdings ein bisschen dicker. Sie sagte, das ist interessant. Und sie dachte darüber nach und betete darüber. Und sie sagte, Gott hat diesen Arm geheilt. Und sie sagte, jetzt kann ich die Kühe mit beiden Armen melken. Aber sie sagte, Gott lässt mich die Muskeln entwickeln. Der eine Arm ist also ein bisschen kleiner. Gott lässt mich meinen Teil tun, die Muskeln zu entwickeln von dem schwachen Arm, aber er hat mich geheilt. Und das war wunderbar. Diese Lektion habe ich niemals vergessen und werde sie nie vergessen. Und später taufte ich einen jungen Mann im College. Sein Name war Howard Clark. Und ich glaube, er war bei den Marines. Und er wurde verletzt im Koreakrieg und saß im Rollstuhl gegenüber vom Podium im Shakespeare Club, Woche um Woche um Woche, jahrelang. Und er war in allerlei Krankenhäusern der Navy und hatte mit vielen Ärzten gesprochen, war auch in Hawaii und im Osten und sie gaben ihm alles, was sie konnten. Und er saß in einem Rollstuhl und war Paraplegiker. Er konnte sich nicht bewegen. Seine Frau kümmerte sich um ihn, badete ihn, tat alles für ihn. Und es war eine sehr schlimme Situation für ihn. Irgendwann war ich zurück in Chicago für das Pfingstfest in einem Sommer und ich kam also zurück und ein junger Mann kam auf mich zu, um mich vom Flughafen abzuholen, von Pasadena. Und er sagte zu mir, oh übrigens, wissen Sie, dass Herr Howard Clark geheilt wurde? Und ich sagte, was? Ich hatte Howard Clark getauft und ich hatte George Meeker, der mir half, ihn in das Taufbecken zu heben, zusammen mit anderen Männern. Ich habe vergessen, wer die anderen waren. Aber Howard war sehr schwer. Er war etwa so groß wie Herr Ames, vielleicht noch etwas größere Schultern, und war sehr viel schwerer. Er konnte nicht trainieren und wog so etwa 270 oder 280 Pfund. War also sehr schwer. Und wir brauchten Hilfe, um ihn in das Taufbecken zu heben. Auf jeden Fall kannte ich ihn sehr gut, und so kam ich zu ihm am nächsten Tag. Und hier war Howard, der auf der Rückbank seines Autos saß, und er lächelte mich an und ich kam auf ihn zu und hatte wirklich einen Sinn für Humor, war sehr intelligent, und ich sagte zu ihm, Howard, ich habe gehört, du bist geheilt. Und er sagte zu mir, ja, das stimmt. Dick hat mich geheilt, er betete für mich und Herr Armstrong betete für ihn, und ich sagte, du kannst also wirklich rumlaufen? Und er blitzte mich an mit seinen Augen und sagte, du willst bestimmt sehen, wie ich laufe. Und ich sagte, ja, klar, ich will es sehen. Und so stieg er aus und lief herum. Es war noch etwas wackelig, so etwa wie wenn ich heute laufe, weil er geheilt wurde, aber er sprang nicht einfach herum. Aber ein paar Wochen später, nicht Monate, ein paar Wochen später, am Ende des Sommers, vollzog ich Bryce Clarks Hochzeitszeremonie. Ich glaube, manche von Ihnen erinnern sich an Herr Bryce Clark, Frau McNair zum Beispiel. Er war ein Jagdkumpan von Carl McNair und sogar größer als Mario. Und so war ich also bei dieser Hochzeit. Und bei der Gratulation sah ich Howard Clark, der früher nicht einmal aus seinem Rollstuhl herauskam. Und er stand dort und lachte und sprach mit Leuten und hatte in jedem seiner Arme ein Kind. Und er lachte und trug die Kinder umher. Und das brachte auch mir die Tränen in die Augen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Es war unglaublich. Aber wir hatten allerlei solche Heilungen. Und was geschah? Die weltweite Kirche fiel auseinander, die Menschen verloren ihren Glauben, die Welt ging weiter, Fernsehsendungen wurden schlimmer und viele Leute denken heute, ja, diese Dinge sind in der Vergangenheit geschehen. Aber wo ist Gott heute? Gott ist immer noch da. Und Heilungen sind immer noch da. Wir müssen das wirklich tiefgründig verstehen. In Hebräer Kapitel 2 beginnen wir in Hebräer Kapitel 2 zu lesen, in Vers 1. Hebräer Kapitel 2 und Vers 1. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, das war im Alten Testament, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm in der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben? Beachten Sie Vers 4. Ja, Gott bekräftigt seine wahren Diener. Hebräer Kapitel 2, Vers 4. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten. Und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. So wissen wir es, Gott gab das Zeugnis dazu. Und viele Schriftstellen sagen uns genau dasselbe. Gott bekräftigt seine Diener auf diese Weise. Und später in Hebräer 5 heißt es, Hebräer Kapitel 5, Vers 6, hier wird Christus beschrieben, Hebräer 5, Vers 6, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Vers 7, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Sogar Jesus Christus hat wirklich mit Zittern und Flehen Gott gebeten. Er bat den Vater, hilf mir, ich bin der Einzige, der Retter der Menschheit sein kann. Ich denke, wir in der Kirche sollten uns wirklich viel mehr begeistern und zu Gott flehen, bitte hilf uns und heile diese Menschen, die sterben, hier mitten unter uns. Und bitten Sie Gott einzugreifen. Heile diese Leute, sei barmherzig. Beginne uns die Gaben des Heiligen Geistes zu geben und hilf uns, einen Einfluss in der Welt zu haben. Und ich hoffe, Sie alle auf der Welt tragen Ihren Teil dazu bei, Geschwister. Bitte machen Sie dabei mit. Wir müssen unseren Teil tun und müssen unseren Teil eifrig tun, nicht halbherzig. So hoffe ich, Sie alle können das verstehen und beginnen, diese Art Einstellung zu haben. Wir sollten Gott anflehen und wir sollten seine Hilfe und sein göttliches Eingreifen haben, mehr als wir es bisher gehabt haben. Die Zeit ist reif, wir sind nahe dem Ende dieses Zeitalters. Die Zeit, in der Gott erlaubt, dass falsche Zeichen geschehen, falsche Prediger auftreten und Gottes wahre Diener sollten mehr Macht haben. Und ich bitte Sie alle, daran mitzuwirken bei diesem Kreuzzug, dass wir beginnen zu beten, zu studieren, zu meditieren und zu fasten in Bezug auf dieses Thema. Ich habe noch ein paar Schriftstellen, die ich nicht erwähnt habe, aber ich möchte sie nicht bis Mitternacht hier behalten. Vielleicht werde ich es nächstes Mal tun. Aber bitte beten und fasten Sie darüber, die Menschen hier sterben. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Die Zeit ist reif. Und ich hoffe, Sie verstehen das und wachsen über sich hinaus und bitten Gott, dass er die wunderbare Gabe des Heilens, im Neuen Testament heißt es auch im Plural, die Gaben des Heilens, in seiner Predigerschaft mehr und mehr geben würde. Dass es seiner Gemeinde hilft, einen viel größeren Einfluss auf diese Welt auszuüben, um seinen Namen zu heiligen und zu zeigen, dass Gott der wahre Gott ist.